Ja, jetzt bin ich auf Sendung. Gut. Meine Stimme ist heute Morgen nicht so ganz dabei. Ich weiß nicht, an was es liegt. Deswegen dieses Wasserglas. Ich versuche trotzdem, das weiterzusagen, was ich sagen wollte. Aber lasst uns zuvor noch beten. Ja, lieber Herr, so wollen wir dir danken jetzt für diese Zeit, die du uns schenkst, auf dein Wort zu hören. Und ich bitte dich, dass doch jeder von uns ganz persönlich etwas mitnehmen kann in seinen Alltag hinein. Danke einfach, dass du dein Wort übersetzen kannst. Und darum bitte ich dich. So schenke du Gnade zum Reden und auch zum Hören. Amen. Ja, ich habe mir vorgenommen, zwei Predigten zu halten. Einmal die heutige über Jeremia und in zwei Wochen dann die zweite Predigt, ebenfalls nochmals über Jeremia. Einfach deswegen, weil Jeremia ein großer Prophet ist und wir doch einiges lernen können von ihm. Zunächst einmal der Abschnitt, der heute so im Mittelpunkt stehen soll. Es ist Jeremia Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Ein etwas längerer Abschnitt, aber ich denke, er ist wichtig, um insgesamt zu verstehen. Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern in Anadot im Land Benjamin. Zudem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und es geschah auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekia, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten. Für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich: Ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte: Ich sehe einen Mandelzweig. Und der Herr sprach zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe einen siedenden Topf, dessen Oberfläche von Norden her geneigt ist. Und dann noch aus dem 20. Kapitel. Die Verse 7 bis 9. 20, 7 bis 9. Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung, so muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden, den ganzen Tag. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Aber ich kann nicht mehr. Sehr interessante Worte und noch interessanter, Jeremia einmal als Ganzes zu lesen. Oftmals fragen wir doch den anderen immer, wie es ihm geht. Und wenn wir das gefragt werden, dann antworten wir meistens: Na, mir geht es gut. Wir können aber den anderen auch fragen, was ihn bewegt oder was ihn umtreibt. Ich glaube, dann dürfte die Antwort nicht mehr so leicht sein. Und so gibt es ganz bestimmte Fragestellungen, um mehr von der Tiefe des Herzens eines anderen zu erfahren. Was bewegt dich? Was fehlt dir? Was brauchst du? Was vermisst du? All das sind Fragen, um den anderen noch besser kennenzulernen. Oder aber ich frage ihn nach seinen Defiziten. Defiziten im persönlichen Bereich, im familiären Bereich, im beruflichen Bereich, im gemeindlichen Bereich. Und da kämen sicherlich entscheidende Punkte zum Vorschein. Also wenn man mich heute Morgen fragen würde, was ich mir wünschte für die Christen, dann würde ich antworten: eine ganz neue Liebe. Eine ganz neue Liebe zum Herrn und eine ganz neue Liebe zu seinem Wort. Und deshalb gab der Herr seinem Volk Israel neben Priestern eben auch Propheten, die ihm das Wort gesagt haben und so die Maßstäbe Gottes wieder in das Spiel bringen konnten. Die anderen Völker, die hatten das nicht. Die hatten vielleicht Wahrsager oder sie hatten Schwätzer oder falsche Propheten, aber sie hatten niemanden, der Gottes Wort sagte. Und bis zum heutigen Tag hat Israel keine Propheten und niemanden, der auf Gottes Wort hinweist. Es sei denn, die Gläubigen der messianischen Juden. Und heute Morgen beschäftigen wir uns einmal mit dieser Thematik, und zwar der Berufung zum prophetischen Dienst. Der Berufung zum prophetischen Dienst anhand von Jeremia. Und da merken wir, dass Prophetie und prophetischer Geist den Träger zum Darsteller der Botschaft machen. Das Wort und sein Leben gehören bei einem Propheten unbedingt zusammen. Wer wirklich Prophet ist, der spricht nicht nur prophetisches Wort, der lebt auch seine prophetische Existenz vor seinem lebendigen Gott. Prophetisches Leben und Wort werden geradezu identisch. Das merken wir bei den großen Propheten des Alten Testamentes, zum Beispiel bei Jesaja. Dann hier bei Jeremia und auch bei Hesekiel. Prophet ist einer, der seine Botschaft lebt, dessen Botschaft mit seinem Leben unverwechselbar verknüpft ist. Gefangenschaft, Leiden, Trauer, Weinen, aber auch Visionen, Träume, Perspektiven. Wir haben es vorhin gehört, der erwachende Mandelbaumzweig oder ein Topf, der von Norden herkommt. Das alles gehört zu einem prophetischen Erleben dazu. Und ich meine auch zur neutestamentlichen Zeit und heute. Ihr Lieben, ich bin der festen Überzeugung, wir können niemanden vorschnell abqualifizieren, der uns sagt, ich habe ein Bild von Gott bekommen. Oder eine Vision. Und wir sagen oftmals so schnell, oh, das ist ein Geist von unten. Vorsicht! Ich persönlich glaube, das sind Nahtstellen, die Gott gebraucht. Ich möchte aber nachher an dieser Stelle zu dieser Thematik noch etwas anfügen. Aber jetzt, das muss dann noch lange nichts mit Schwärmerei zu tun haben. Schwärmerei gibt's ja nur dort, wo es das Echte gibt. Nur wenn Echtes da ist, dann gibt es Schwärmerei. Wenn es keinen echten prophetischen Geist gegeben hätte, hätte es auch keine Schwärmerei gegeben. Und aus lauter Angst vor Schwärmerei hat man den prophetischen Geist ausgeklammert und aus den Propheten Gesetzeslehrer gemacht. Was hat es nach der babylonischen Gefangenschaft im Volk Israel gegeben? Synagogen. Im ganzen Land Israel Synagogen. Dort hatte man den Text, ja, und den verehrt man bis heute. Göttlich, golden, bewacht von 4 Leibwächtern, wenn die Tora-Rollen getragen werden durch die Synagoge. Und wer schon einmal in einer Synagoge war, der weiß, mit welcher Ehrfurcht und Genauigkeit und Akribie mit den Tora-Rollen umgegangen wird. Das heißt, sie haben den Buchstaben, ja, aber sie haben keinen Geist. Und gelegentlich ist es unter Gläubigen auch so. Sie haben den Buchstaben, aber keinen Geist, keinen prophetischen Geist. Und aus dem Propheten ist der Schriftgelehrte geworden. Und nur wer den Buchstaben hat, der hat noch lange nicht den Geist. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich bin nicht für den Geist ohne den Text. Beides gehört für mich zusammen, aber ich bin auch nicht für den Text ohne den Geist. Auch da gehört beides zusammen. Was ich gelegentlich in meinem Leben aber brauche, ist ein Wort zu meiner persönlichen Situation, ein Wort hinein in meine persönliche Lage. Und dieses Wort finde ich nicht im 3. Kapitel 1. Korintherbrief, Vers, was weiß ich. Nein, dort finde ich es nicht. Es ist keine Hilfe, wenn mir dann jemand sagt, naja, lies mal Römer Kapitel 12, Vers sowieso. Nein, das hilft mir nicht. Sondern ich muss dir jetzt sagen, dass du das und das im Namen Jesu Christi tun sollst, lassen sollst oder was auch immer. Und das ist dann diese prophetische Gabe. Das wünschte ich mir. Auch an Krankenbetten, dass man einen Kranken vollmächtig und hinein in seine Situation sagen kann, was Gott vorhat mit ihm. Ich weiß von jemandem, der hatte einen Unfall, einen schweren Unfall, natürlich, er musste ins Krankenhaus, war Monate in diesem Krankenhaus, kam gesund wieder heraus und kurze Zeit später wieder ein schwerer Unfall und die Person kam wieder ins Krankenhaus. Und Gott, da drängt sich doch diese Frage auf, Herr, willst du mir etwas sagen? Oder was soll ich damit anfangen? Also ein vollmächtiges Wort hinein in meine Situation. Ich möchte zur prophetischen Existenz beim Propheten Jeremia heute Morgen zwei Dinge sagen, die mir bei ihm besonders aufgefallen sind. Zum Ersten, ein Prophet ist immer einer, der auf der Seite Gottes steht. Ohne Wenn und Aber. Da kann eine ganze Gemeinde gegen ihn sein. Da kann ein ganzes Volk gegen ihn sein. Er bleibt auf der Seite Gottes. Er gehört sich nicht mehr selbst. Er kann nicht mehr sagen, was er will. Der vertritt Gott in dieser Welt. Den hat Gott beschlagnahmt, herausgenommen, geheiligt. Und er hat das zu sagen, was Gott will. Nicht, wir kennen doch diese Worte. Ich sonderte dich aus von Mutterleib an. Ich bestellte dich zum Propheten. Predige, was ich dir gebiete und so weiter. Ein Prophet gehört nicht mehr sich selbst. Und das Zweite, er gehört ganz zum Volk. Er gehört ganz zu den Menschen, die diese Botschaft hören sollen. Inmitten dieses gottlosen und oberflächlichen Volkes Israel steht Jeremia drin und trägt das Gericht mit, das er ankündigt. Ja, das Gericht braut sich auch über seinem Kopf zusammen. Er leidet mit an der Sünde, der Not, dem Elend, der Erbärmlichkeit, die in diesem Volk ist. Und er steht damit ganz auf der Seite des Menschen. Einerseits trägt er das Antlitz des sündigen Volkes, aber andererseits trägt er den Glanz des lebendigen Gottes. Und das in einer Person, in einer einzigen Person. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass einer in dieser Existenz fast zerrissen wird. Ich denke, wir alle haben schon einmal etwas gehört von Schizophrenie. So ist sich wohl Jeremia vorgekommen. Fast zerrissen. Und Jeremia sagte das: Ich halt's nicht mehr aus. Ich gehöre zu diesem Volk. Und dauernd, aber auch dauernd muss ich Gericht predigen. Lass mich doch los. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich kann's nicht mehr aushalten. Und durch seine zerrissene Seele hindurch kommt Gott zum Volk und über seine tiefe innere Not lässt Gott seine Gedanken und Pläne über ihn offenbar werden. Wer Prophet ist, kann nicht dafür sorgen, glücklich und zufrieden zu sein in sich selbst. Wer zum Glauben an Jesus kommt und ganz auf der Seite Gottes steht und ganz in seinem Volk zu Hause ist, bei dem beginnen die Spannungen, wenn er seine Nachfolge ernst nimmt. Und wie oft gibt es einen von beiden auf? Entweder er gibt Gott auf oder er gibt sein Volk auf, seine Gemeinde auf. Und dann kommt er vom Volk nicht los, weil Gott sein Volk nicht lässt. Und er kommt von Gott nicht los, weil Gott ihn nicht lässt. Ihr Lieben, wo ist heute, heutzutage, in der Gemeinde Jesu Christi, diese prophetische Existenz? Das habe ich mich gefragt. Wisst ihr, es ist sehr leicht, davon zu sprechen, Gott hat mir ein Bild gegeben. Und dann mit diesem Bild vor die Gemeinde oder vor eine einzelne Person zu treten und zu sagen, mir ist so klar geworden, du sollst das und das tun. Wann weiß ich, ist das echt? Ist das aufgesetzt? Will er mich dominieren? Will er mich beherrschen? Ich glaube, die Antwort, die liegt in dieser prophetischen Existenz. Als Jesus auf dieser Erde war, da war er wahrer Mensch und wahrer Gott und damit Prophet. Er war ganz auf der Seite des Menschen und schrie: Warum hast du mich verlassen? Und er war ganz auf der Seite Gottes und sagte: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und in dieser ungeheuren Zerrissenheit, in diesem Zerwürfnis ist er gestorben als das Lamm Gottes. Und das ist unsere Existenz als Nachfolger. Gläubige Menschen stehen ganz in ihrem Volk und leiden mit diesem Volk mit. Und sie stehen ganz bei Gott und seinem Willen. Jesus, so können wir sagen, setzt sein Leben durch uns fort, in Leiden und Schmerzen, aber auf der anderen Seite auch in Freuden und Höhen. Und wer mit ihm lebt, wird immer beides erleben. 2. Korinther 6, nichts haben und doch alles besitzen. Als die Trauernden und doch fröhlich sein, als die Sterbenden und siehe, wir leben. 1. Korinther 4, ab Vers 9, weiteres dazu. Ihr Lieben, das ist unsere prophetische Existenz. Dann wird zum Beispiel eine gläubige Frau bei einem ungläubigen Mann es aushalten in dieser Existenz. Wie oft sind Frauen zu mir gekommen in der Seelsorge und haben gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Diese Beschränkungen und diese Sticheleien und diese Verbote, gehst du schon wieder zur Gemeinde? Kannst du nicht mal bei mir bleiben? Und dann wird sie dennoch gehen und zugleich ihren Mann segnen. Und ein zweites. Nun, wir alle leben ja in Zwängen. Die haben wir uns nicht ausgesucht. Zum Beispiel, wir sind Christen in Deutschland, nicht in Amerika oder sonst wo. Wir sind hier. Oder wir sind bei einer Firma beschäftigt. Und Gott lässt uns da drin leben und leiden, lieben und Zeugnis ablegen. Da ist beides so miteinander verbunden, ständig, jeden Tag neu. Ich weiß nicht, was der nächste Tag bringt. Und wie oft tun wir dann etwas Gutes und zugleich auch Sündiges, zur gleichen Zeit, und sind innerlich zerrissen. Und am Abend können wir nur zum Herrn gehen und sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich brauche einfach deine Reinigung. Ich bin so schmutzig von diesem Tag. Ich habe Dinge gemacht, die wollte ich eigentlich gar nicht. Bei Jeremia war das so. Er war reich. Er konnte sich noch einen Acker kaufen als Zeichen für die Zukunft. Er war aus einer frommen Familie. Er war Priester. Und Priester und fromm, das hieß damals, er hat Frömmigkeit und Tradition verwaltet. Er hat nach den Gesetzen gelebt und war ein anständiger, ja, ein frommer Mann. Aber wisst ihr, was er nicht hatte? Er hatte nicht diese unmittelbare Beziehung zu dem Bundesgott Jahwe. Sein Verhältnis war Tradition. Und ganz ehrlich gesagt, in Deutschland haben wir genug, unheimlich viel von Tradition und theologischem Wissen und was da alles noch dazugehört. Eines der bekanntesten Werke, der sogenannte Kittel, wo jedes griechische Wort in der Geschichte untersucht worden ist und beleuchtet worden ist, und der Band ist so lang, stammt nicht aus Amerika, stammt nicht aus einem anderen Land, stammt aus Deutschland. Theologisches Wissen, das ist bei uns vorhanden. Aber viele Gläubige sehnen sich im Grunde genommen danach, dass der Herr seine Hand ausstrecken darf, wie es hier heißt, und das nicht nur in der Predigt, sondern in der persönlichen Stille vor ihm und dann reden darf. Reden darf, sodass ich weiß, was soll ich tun. Ja, diese unmittelbare Begegnung beim Lesen seines Wortes. Auf die, so glaube ich, kommt es an. Denn Jesus hat ein ganz großes Interesse, jeden von uns durch seinen Geist persönlich zu berühren und durch den Tag zu führen. Die Frage ist nur, ob wir dafür offen sind. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Begebenheit, die ich, ja, vielleicht vor 2 Monaten war es, wo ich das selber erlebt habe. Ich habe einfach Verlangen gehabt nach mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich habe meine Bibel gelesen, aber Herr, ich sagte, Herr, ich will mehr. Ich will einfach dass diese Beziehung lebt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt wissen, Herr, was soll ich heute tun? Was soll ich jetzt nach der stillen Zeit tun? Irgendwann wird Lydia mich rufen zum Frühstück, alles klar, aber was kann ich noch davor machen, eventuell? Und ich war gerade mit der stillen Zeit fertig, da kam mir der Sohn eines Missionars in den Kopf. Eines Missionars, den ich gut kenne. Und vor Monaten, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, hatte ich gelesen, dass er krank ist und ja, dass er zu Untersuchungen vom Missionsfeld weg muss, nach Frankfurt, und dass dort untersucht werden soll, warum er so schlapp ist und nicht mehr kann, seinen Aufgaben nicht mehr nachkommt und so weiter. Und ich bin so vorsichtig, wenn ich sowas ausdrücke, aber als ob mir der Herr sagte, schreib ihm eine Ermutigung. Einen Brief, eine E-Mail, dachte ich, das Einfachste ist eine E-Mail. Also habe ich seine E-Mail-Adresse genommen und ihm geschrieben. Und bis heute habe ich keine Antwort bekommen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich hatte an diesem Morgen den Eindruck, dass das war jetzt Gehorsam, was du gemacht hast. Du hast das in deinem Herzen gehabt, in deinem Kopf, und du hast es getan. Und das wünschte ich mir, dass das weiter und weiter in meinem Leben so passiert und auch in eurem Leben. Ja, Gott segne sein Wort. Amen.